Aber eben Solana, Ripple, Cardano, den ganzen Scheiß außen vor zu lassen. So, ich glaube, das beschreibt die Philosophie ganz gut und meine Sicht der Dinge.
Was denkst du, fällt die Haltefrist für Bitcoin?
Ja, die fällt, na klar. War 20 Jahre Market Maker an der Berliner Börse und bin halt, wie gesagt, 2011, 12 so ins Bitcoin. Müsst ihr halt nicht 5 Millionen Euro hinterlegen, sondern hinterlegt ihr bitte 25 Millionen Euro Liquid Capital Reserve.
Ich weiß nicht, warst du von auch betroffen?
Ja, klar. Ja. Ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass es nicht einfach und auch nicht spaßig ist, in Deutschland zu gründen. So, meine eigene Preisvorhersage ist 850k. Also wenn man immer nur Rainbow Chart Power Law bis nach oben zieht, über den ist unteres Preisniveau Ende 2030 850 verbreitet sehen würde, wäre, wenn du deine Bitcoin nicht verkaufen musst, dann hast du zu wenig.
Kurze Unterbrechung, aber eine, die sich lohnt. Wir haben lange Zeit an unserer eigenen Plattform entwickelt und jetzt steht sie kurz bevor, dass es live geht. Und wir vergeben aktuell noch wenige Beta-Testerplätze fürs CryptoNerds Trading Lab. Und bevor ich euch erkläre, was es ist mehr als nur ein reines Trading-Tool. Du bekommst unsere Kurse, die Crypto-Basics, DeFi, Krypto-Steuern und ja, am Ende auch alles rund um das Thema Krypto-Trading. Alles aufgebaut, damit du wirklich verstehst, was du tust. Ganz sicher, ganz risk-free. Dazu kommt eine Community mit echtem Support. Gamification, damit das Lernen auch wirklich Spaß macht und ein Risk-Free-Trading-Bereich mit echten Marktdaten. Du übst also mit der Realität, auch ohne nur einen Euro zu riskieren. Und das Beste, wenn du jetzt Beta-Tester bei uns wirst, bekommst du dauerhaft kostenlosen Zugang, auch nach dem offiziellen Launch. Klingt gut? Dann sei schnell, sicher dir einen der wenigen Plätze und schau vorbei auf tradinglab.cryptonerds.com. Den Link findest du auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt zurück zur Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge CryptoNerds Podcast. Heute wieder eine Episode aus der Kategorie Experts. Und ich glaube, heute ist es auf jeden Fall nicht zu wenig gesagt, wenn wir das Wort Experte in dem Kontext hier verwenden. Denn ich habe mir jemanden geholt, der schon seit 2010 im Crypto Rabbit Hole ist und seitdem dort nicht mehr rauskommen wollte. Er erzählt uns gleich selber mal so ein bisschen seine Geschichte. Ich glaube, da könnten wir auch 4 Stunden Podcast aufnehmen oder vielleicht sogar einen ganzen Tag. Aber wir probieren es so knackig wie möglich zu halten. Er hatte mir schon gesagt, hey, kürz mich gerne ein an der einen oder anderen Stelle, bremst mich ein, ja, und ich habe gesagt, okay, ich werde es probieren, aber ich möchte natürlich auch, dass wir deine Story und deinen Background auf jeden Fall als Learning hier für unsere Community mitnehmen. Insofern freue ich mich, dass du mit dabei bist. Hallo und herzlich willkommen, Dennis Deiber von Bitvala. Hey,
einen wunderschönen guten Morgen. Hallo Erik, schön, danke, dass ich da sein darf und gleich erstmal natürlich danke für die Lorbeeren.
Gerne.
Es war, glaube ich, 2011. Also ich will jetzt nicht die Pizza habe ich noch nicht selber mitgekriegt, die wir jetzt diese Woche feiern. Aber ansonsten soweit richtig.
Ja, okay, super. Danke für den Hinweis. Da hat mein französischer Werkstudent Claude anscheinend eine Zahl sich aus der falschen Ecke geschnappt. Ja, perfekt. Ich würde sagen, wir starten eigentlich immer so rein. Wer bist du? Was machst du? Probier's mal knapp zu halten und dann gehen wir nochmal auf ein, zwei Themen ein aus deiner Vergangenheit und den aktuellen Themen, die ihr macht.
Ja, sehr gerne. Also ich bin Dennis, ich sag mal Mitte 40, war 20 Jahre Market Maker an der Berliner Börse und bin halt, wie gesagt, 2011, 12 so ins Bitcoin, damals hieß es noch Bitcoin und nicht Krypto. Rabbit Hole gefallen, war dann Head of Trading bei Bitvala, später Nuri, ist vielleicht einige da ein Begriff und seit 3 Jahren Co-Founder von Bitvala 3.0, TLDR.
Das hast du jetzt sehr kurz gehalten.
Ja, naja,
sehr gut, da war ich jetzt schon fast überrascht. Nee, bestens. Das heißt, du kommst aus dem klassischen Finanzbereich und was hat dich dann damals eigentlich so dazu bewegt, in Richtung Krypto zu gehen? Wo war eigentlich der erste Touchpoint so aus deiner privaten Sicht, wie du zu dem Thema gekommen bist?
Das war relativ einfach. Ich war immer schon ein Sammel- und Trading-Typ, also deswegen auch Trader von Beruf. Turnschuhe, Magic-Karten, Silbermünzen, habe ich alles mit Leidenschaft gesammelt und auch an- und verkauft. Und dann habe ich leider die Situation gehabt, dass ich nicht traden durfte, was ich selber betreut habe an der Börse. Und dann musste ich mal irgendwas suchen. Und dann gab es ein CD-Newsletter, in dem Bitcoin behandelt wurde. Und dann wollte ich 500, ich weiß gar nicht mal, ob es Euro oder D-Mark waren. Ich schätze mal, es waren schon Euro.
Dann müssen
ja, ist schon so lange her. Ich rechne ja in Bitcoin jetzt, ne? So wie Pokerspieler in Big Blind rechnen, rechne ich hin. Wollte ich die dann zu Mt. Gox überweisen, 500 Euro. Und meine Bank hat mir das verboten, weil, ne, das darf ja nicht sein, dass ich 500 Euro nach Japan schicke. Das war, bevor Mt. Gox ein Konto in Polen hatte. Und da habe ich halt sofort verstanden, wozu Bitcoin gut ist. Also meine Sparkasse, vielen Gruß an der Stelle, hat mir so innerhalb von 10 Minuten erklärt, wozu Bitcoin gut ist.
Ja.
Dann bin ich hier in Berlin im Room 77 aufs Meetup. Das ist quasi, glaube ich, eines der ältesten Meetups der Welt und das älteste noch laufende in Europa zumindest, wo man Burger und Bier mit Bitcoin bezahlen konnte. Also auch der erste Ort auf der Welt, wo man mit Bitcoin bezahlen konnte.
Ja.
In der Real World sozusagen. Hab da halt die Scheine auf den Tisch gelegt, da saßen irgendwie 10 Leute. Und ein paar von denen zähle ich jetzt immer noch zu den besten meiner Freunde. Also the real treasure is the friends we make along the way. Ja? Abgesehen von dem ganzen Bitcoin-Gedöns. Ja, und that's all she wrote. Und dann habe ich mir von meinem ersten oder zweiten Bonus an der Börse halt einen Haufen Krügerrand geholt. Und habe dann eine WordPress-Seite aufgemacht, habe gedacht, na, irgendwie musst du jetzt an Bitcoin kommen, kannst ja nicht jeden Monat da mit Bargeld aufs Meetup.
Ja.
Und die Leute haben mir die Seite eingerannt,
ja,
weil die natürlich auch mit ihrem Bitcoin irgendwas kaufen wollten.
Ja.
Da habe ich dann 3 Jahre lang ein recht gut gehendes Bitcoin-to-Gold-Geschäft draus entwickelt, bis dann natürlich Mainstream wurde, also AppMax und sämtliche Bullionhändler der Welt quasi eigentlich angefangen haben, auch Bitcoin zu akzeptieren. Genau, und da bin ich 2018 zu Bitwada als Head of Trading, habe da mit einem kleinen Team quasi den Umtausch von Euro zu Ethereum und Bitcoin und andersrum verantwortet, also das Profit Center geleitet quasi. Und als, da gehen wir gleich noch drauf ein, als Nuri dann 2022 vorbei war, war ich der ganzen Szene und dem Geschäftsmodell so sehr verhaftet und habe gesagt, das muss einfach weitergehen,
ja,
dass ich quasi mich entschlossen habe, Bitwada mit Jan, meinem Mitgründer, von Grund auf unter einem anderen Ansatz wieder aufzubauen.
Ja, siehst du, das war mir nämlich zum Beispiel gar nicht bewusst, dass du damals als Head of Trading, also klar, im Research wurde es mir klar, aber so wie ich es wahrgenommen hatte, habe ich dich eigentlich immer als Kernteam Bitwala sozusagen mit im Kopf verknüpft gehabt, aber du warst damals Angestellter.
Ja.
Und jetzt sozusagen habt ihr Bitwala 3.0, wie du es eben genannt hast, aus der Traufe gehoben und habt es dann, jetzt bist du Mitgründer von
Bitwala. Ja, genau. Naja, also ich kannte natürlich die Bitwala-Gründer schon. Von, als die Idee da quasi diskutiert wurde auf der Bierbank vorm Room in Kreuzberg, saß ich auch schon daneben. Damals wurden mir 20% für 100.000 Euro angeboten. Naja, nicht wahr? Aber als klar wurde 2018, dass erstens ich nicht vor 9 Bildschirmen und Bloomberg-Terminals sterben möchte und dass die Jungs Richtung Banklizenz gehen, war für mich klar, das ist sozusagen meine Berufung. Und ich glaube, ich war Mitarbeiter 20 oder so in dem Team. Also Kernteam in Anführungsstrichen kann man dann schon sagen. Aber es ist jetzt nicht mehr keine einstellige Mitarbeiternummer.
Ja, ja, ja. Aber lass uns noch mal, bevor wir darauf eingehen, zurückgehen. Für diejenigen, die jetzt relativ frisch dabei sind oder erst ein paar Jahre dabei sind, die können sich ja gar nicht vorstellen, wie man 2011, 2012 überhaupt an Bitcoin gekommen ist. Also was waren da so die gängigen Methoden, außer jetzt im Room 77 zu sagen, hey, wer hat Bitcoin? Hier habt ihr 100 Euro, schick mir mal was rüber auf meine Wallet. Also wie war da damals so der klassische Handelsweg? Mt. Gox hast du eben schon genannt, war so die erste Börse, die ja dann damals in dem Bereich aufgekommen ist, dann ja auch leider verschwunden ist. Ja, erster großer sozusagen Scam an der Stelle. Ich weiß nicht, warst du von auch betroffen?
Ja, ja, klar. Ja.
Okay, ja. Also erzähl uns mal, wie war da damals die Bitcoin und ja, Bitcoin-Welt?
Nicht gut. Na, also Mining ging damals noch. Ja. Also man konnte mit 4 Grafikkarten in einem Jahr noch 400 Bitcoin oder so minen, die dann 10 Euro wert waren pro Stück.
Ja.
Viele haben auch einfach sich Bitcoin bezahlen lassen. Das heißt, du hast quasi Goods and Services Angebot, also hier der Gründer der Eigentümer vom Room hat quasi alles, was er in Bitcoin eingenommen hat, nehme ich an, ja, nicht gleich wieder umgemünzt, sondern sitzt da heute noch drauf. Ja. Glückwunsch an der Stelle.
Ja, ich wollte es gerade sagen, gutes Modell. Ja.
Gutes Modell. Ja. Oder du hast halt, wie gesagt, deinen monatlichen Sparplan einfach quasi in bar gemacht oder über Bitcoin.de, was ja damals aufkam, oder über Local Bitcoins. Ja. Also es gab da schon sozusagen Quellen, aber es war alles Peer-to-Peer. Ne? Also als Mt. Gox dann kam als erste quote-unquote Börse mit einem Orderbuch und so weiter und so fort und SEPA, das war dann schon eine Erleichterung für die meisten, aber es war klassisch Peer-to-Peer, wie es halt auch im White Paper steht. Ne?
Das ist tatsächlich so eines der Themen, was ja, es wird ja immer gesagt, oh ja, jetzt ist es teilweise noch schwierig für Menschen in Bitcoin, Krypto einzusteigen, oder viele finden es eventuell noch als komplex, wobei ich mir denke, okay, also UI-seitig, UX-seitig, die Handelsplattform, die Regulierung, also es hat sich so viel getan, dass es eigentlich so einfach wie möglich ist. Jetzt kommt ja gerade noch der nächste Schritt, die Sparkassen, Volksbanken bieten jetzt ein eigenes Offering an, ja, also wird es ja eigentlich im letzten jetzt auch möglich gemacht, ja, der die letzten Jahre unterm oder 10 Jahre unterm Stein gelebt hat, irgendwie Bitcoin, Krypto zu kaufen, so. Das war ja früher noch eine ganz, ganz andere Welt, ja, da war es ja echt auch noch technisch teilweise, man muss so ein bisschen technisches Grundwissen mitbringen, um das eine oder andere zu machen. Und ich glaube, das hat sich, oder wie betrachtest du das, wie sich da die Welt gewandelt hat und sich dem Retail sozusagen geöffnet hat?
Ja, Retail-Öffnung kommt vor allem durch Clickibundi Krypto leider. Also die Entwicklung, ich hatte die Diskussion habe ich sehr oft unter uns quasi, unter Bitcoiner, dass natürlich alle hoffen, dass irgendwie sich Mass Adoption und die Leute sich öffnen und natürlich Orange Coin go up und so weiter und so fort. Aber das kommt natürlich auch mit Nachteilen, also eben Regulierung. Und dass jetzt die meisten Bitcoin bei Sailor, also bei Strategy oder in ETFs liegen oder dass Donald Trump, der jetzt auch keine Person ist, mit der sich jeder identifizieren kann, quasi den Markt so bewegen kann und auch direkt mit seiner Familie da drin rumwurschtelt, nicht im Bitcoin, aber im Kryptobereich, also Meme-Coins launcht und so weiter und so fort. Also das ist nicht immer alles nur schön. Ja. Natürlich ist es jetzt leichter, in Anführungsstrichen, Bitcoin zu kaufen, aber die Ablenkung im Markt ist auch ein bisschen größer. Und ironischerweise hatte ich 2014 den Gründer von Bitcoin.de, Oliver Flasskemper, und meinen Chef bei der Tradegate, also bei der zweitgrößten deutschen Börse, in einem Raum, habe gesagt, Jungs, baut doch meine Bitcoin-Börse zusammen. Da wurden wir quasi aus dem Raum gelacht. Dann hat jetzt vor kurzem da deren momentaner Managing Director diesen LinkedIn-Post veröffentlicht, warum er also bei sich nie Krypto anbietet und gleichzeitig die Muttergesellschaft, die Deutsche Börse, investiert 200 Millionen in Kraken.
Genau.
Also genauso wie im Bitcoin-Space hast du auch bei den Institutionals immer noch so ein bisschen mentalen Spagat und eine kognitive Dissonanz. Die einen verstehen es gar nicht, die anderen wollen damit nichts zu tun haben und die Dritten wollen da unbedingt hinpushen. Genauso, wenn du Leute fragst, die im AI-Space unterwegs sind, die also quasi Krypto verschlafen haben und jetzt, weiß nicht, Computer Science studieren und AI basteln, die vertrauen Bitcoin nicht. Und auf der anderen Seite hast du Bitcoiner, die quasi AI für Teufelszeug halten. Also das Schöne ist, jeder kann rein projizieren in Bitcoin, was er will. Denn Bitcoin ist einfach. Ja, das ist sehr zen, aber es ist nun mal, es ist halt, hat halt die Beweglichkeit eines modernen Ziegelsteins. Und jeder kann damit machen, was er will. Ob du damit ein Haus baust oder ob du ihn irgendwo hinwirfst, ist dem Ziegelstein völlig wurscht. Ich arbeite mit Bitwala daran, eben es Leuten einfach zu machen, Bitcoin zu kaufen, es auch zu benutzen als Zahlungsmittel mit der Karte, als API in die echte Welt, aber eben Solana, Ripple, Cardano, den ganzen Scheiß außen vor zu lassen. So, ich glaube, das beschreibt die Philosophie ganz gut und meine Sicht der Dinge, aber ich habe auch Diskussionen mit Leuten, die weiterhin nur Peer-to-Peer über Lightning interagieren, weil sie eben sozusagen true to the spirit bleiben wollen, was das White Paper angeht und auch die Entwicklung von Bitcoin zum Wertspeicher, Volatilität mal ausgenommen, weg vom Zahlungsmittel, was ja quasi im White Paper verankert ist, spielt da rein. Und ich glaube, wir sehen so ein bisschen, dass die Leute das eher als Spekulationsobjekt und langfristige Absicherung gegen Kaufwertverlust sehen, als sozusagen Everyday Zahlungsmittel. Ja. Ich hoffe, das beantwortet die Frage kurz.
Ja. Also das ist auch immer so eine spannende Lagerdiskussion. Ja, die einen sagen, oh, wir müssen Adoption. Ja, damals wurde ja mal Ja, da wird viel gezahlt, damit man gesehen hat, da ist ein realer Wert dahinter. Ich glaube, aus der Zeit sind wir langsam raus. Und ja, ich verstehe auch den Lightning-Ansatz, aber so dieses Payment-Topic, warum soll ich jetzt Lightning benutzen oder warum soll ich mit Bitcoin generell zahlen, gibt's ja viel effizientere Rails dahinter, ja, was wir auch im Bereich Stablecoins sehen, wo ich mir dann denke, okay, warum sollte überhaupt jemand mit Bitcoin nativ zahlen, also mit Satoshis, ja? Das ist für mich die generelle große Frage. Warum sollte ich die je verkaufen? Ja, das ist ja, glaube ich, auch eins der Dinge, wenn ich das richtig rausgelesen hatte, dass du irgendwo mal gequotet hast, du hast eins deiner besten Dinge, die du je getan hast, war nie Bitcoin zu verkaufen.
Naja, das stimmt so leider nicht.
Das wäre nämlich jetzt genau meine nächste Frage.
Würde ich gerne behaupten, aber natürlich
okay, Quatsch. Nee. Okay. Dann weiß ich nicht, woher der Quote da direkt kam, aber für mich natürlich die Frage, denkst du, dass es gibt ja viele da draußen, die genau das behaupten, dass sie noch nie early in Bitcoin gewesen, nie verkauft, ja, und jetzt super filthy rich sind. Ich meine, selbst wenn du auf dem Weg die Hälfte deines Bestands verkauft hättest und den Rest gehalten hättest, wärst du immer noch, ne, gemachter Mann. Aber de facto, wie siehst du das, so diese Leute, die das behaupten draußen?
Also ich kenne davon 2, 3.
Okay.
Die aber wirklich schon sehr, sehr früh, also 2010, 11, diese unfassbare Conviction hatten.
Okay.
Also, das hat nichts mit Glück zu tun. Das war ein High-Risk-Ding für die. Also, ich kenne jemanden, der hat seinen kompletten BAföG und alles, was er hatte, in Bitcoin gesteckt bei, weiß nicht, 1 Euro oder so.
Wahnsinn, ja.
Und der erntet natürlich jetzt die Früchte sozusagen seines Mutes.
Ja.
Keine Ahnung. Ich war Daytrader von Beruf, das heißt, mein Anlagehorizont war immer so 8 bis 12 Stunden, hatte auch Familie, das heißt natürlich, also nicht, na, da steht jetzt irgendwo ein Haus und ja, war ein schöner Urlaub, also ich hatte nicht die Weitsicht sozusagen, das jetzt auf 20 Jahre zu denken, leider. Ja. Ist jetzt nicht so, als ob da nichts übrig wäre, aber natürlich entgangene Gewinne kannst du nicht einklagen. Mein Lieblingsquote, den ich eigentlich eher verbreitet sehen würde, wäre, wenn du deine Bitcoin nicht verkaufen musst, dann hast du zu wenig. So, also es gibt halt auch viele, die leben halt wie Studenten und müssen Bitcoin verkaufen, zumindest ab und zu mal, um quasi über die Runden zu kommen. Wie war die Eingangsfrage? Sorry, jetzt habe ich den so auf meine eigenen Pfade gegangen, dass ich.
Ja, nicht schlimm, alles gut. Ich finde es aber eine gute Überleitung tatsächlich, weil wir gleich noch darüber sprechen, muss man seine Bitcoin überhaupt verkaufen? Aber lass uns nochmal den Zwischenschritt nehmen über das Thema Bitwala Nuri. Du hattest ja damals gesagt oder eben gerade gesagt, dass es darum ging, dass eine Banking-Lizenz im Raum stand bei Bitwala beziehungsweise Nuri, wo es dann mehr so Richtung Neobank, so habe ich es verstanden, ja, ging. War das aus deiner Retrospektive jetzt eher der Sündenfall, dass man das hätte gar nicht machen sollen, in diese Richtung zu gehen? Oder was war so aus deiner Sicht, oder war es damals einfach nur letzten Endes eine logische Wachstumsstrategie für Bitwala, beziehungsweise Nuri dann in dem Fall?
Ich glaube, das war eine logische Strategie. Wir hatten 250.000 Kunden und haben auch Revenue geschrieben. Allerdings waren wir zu dem Zeitpunkt von der Solaris Bank abhängig, was Compliance und den ganzen Euro-Konten und Karten-Issuing und so Sachverhalt anging. Und das skalierte halt nicht. Mhm. Ja, also es ist immer schwierig, wenn du von der dritten Person oder dritten oder anderen Entity abhängig bist, die selber den Regulator im Nacken hat. Shit always, you know, Scheiße fließt immer abwärts.
Ja.
Und wir waren halt ganz unten. So, außerdem war das Pricing-Modell jetzt mal nicht das attraktivste. Mhm. Und ein paar der Sachen, die wir anbieten wollten. Wir wollten 2018 haben wir schon angefangen, Bitcoin-backed Loans zu entwerfen. Das wollten die aber mit uns nicht umsetzen. Mhm. Oder tokenized Securities hatten wir auch in der Pipeline. Wollten die auch mit uns nicht umsetzen. Da hätten wir dann 7 andere Partner gebraucht. So, und dann haben wir uns halt hingesetzt, haben gesagt, okay, wir wollen eine eigene Banklizenz. Einfach, weil wir dann all diese Produkte, die abseits von On- und Off-Ramp und Visa-Karte oder Mastercard sind, dann anbieten können. Und das war auch alles more or less fertig. Also ich habe selber das Trading-Buch und das Risikobuch und was nicht alles für Handbücher geschrieben mit den Big Four. Es hat sehr viel keinen Spaß gemacht. Wir hatten meterweise Lights-Ordner dann zur BaFin geschickt, die haben das auch alles abgesegnet, die haben aber gesagt, okay, das ist nett, aber da ihr Bitcoin macht und da ihr die erste Bank seid, die wir sozusagen in dem Prozess haben, müsst ihr halt nicht 5 Millionen Euro hinterlegen, sondern hinterlegt ihr bitte 25 Millionen Euro Liquid Capital Reserve. Mhm. Du kannst dir vorstellen, dass das für ein Startup jetzt nicht kein Schlupf aus der Pulle ist. Und ja. Dann hatten wir auch halt natürlich vorausschauend gehired. Also wir hatten einen CEO von N26 und einen CTO von Ripple und einen CPO von Booking.com und einen Marketing-C-Level von Google. Also immer Top-Notch-Leute. Und in dem Fundraising-Prozess, wir brauchten also dann 50 Millionen, in dem Fundraising-Prozess passierte dann halt diese ganze Geschichte mit Terra Luna, FTX, Celsius. Mhm. Dummerweise waren wir auch noch Celsius-Exklusivpartner für Deutschland. Das heißt also, das Ganze hatte dann auch noch unseren Namen vorne drauf. Ja. Obwohl die rechtlich gesehen quasi Partner von einer Solaris Bank waren. Mhm. Oh ja, und dann fiel das Ganze in sich zusammen. Also das lag nicht daran, dass das Produkt schlecht wäre oder dass es nicht funktioniert hätte oder dass es keine Nachfrage gegeben hätte, sondern einfach daran, dass wir überforderte LCA-Forderungen vom Regulator hatten, also überhöhte, und dass wir leider in so einem Krisenmoment, wie als dann auch noch die Ukraine überfallen wurde, natürlich kein Risikokapital mehr einnehmen konnte. Denn sonst wäre die Geschichte anders ausgegangen, glaube ich. Ja. Ich glaube, dass, aber wir haben ja auch danach noch ein paar Leute gesehen in Deutschland, die versucht haben, eine quote-unquote Kryptobank zu gründen. Ich glaube, Peter Großkopf hat es jetzt zweimal probiert, hat das Ganze dann als Stablecoin-Provider irgendwie verkaufen können. Glückwunsch. Mhm. Aber eine Bank ist es nicht geworden. Also das, in Hamburg gibt es gerade Bemühungen, eine Kryptobank zu bauen. Also das wird quasi auf nahe Sicht nicht klappen. Und deswegen haben wir uns entschieden, das Ganze möglichst self-custodial und soweit es geht, außerhalb des regulierten Rahmens zu bauen. Das heißt nicht, dass wir irgendwelche illegale Sachen machen, sondern einfach nur Self-Custody anbieten und dann Partner anbinden, die halt eben besser skalieren. Auch da ist der Markt bisschen erwachsener geworden. Das heißt, es gibt jetzt Partner, die dasselbe oder besser können als Solaris Bank vor 10 Jahren zu einem besseren Preis. Und so versuchen wir quasi da uns irgendwie einzufädeln in den Markt.
Ja, aber würdest du sagen, dass es zum damaligen Zeitpunkt hätte als Produkt funktionieren können oder wart ihr da einfach auch noch ein bisschen zu früh für das, was vielleicht auch der Markt hergegeben hat?
Nee, das hätte funktionieren können. Das hätte nach Erteilung der Lizenz noch ein Jahr gedauert oder so, bis diese ganzen Produkte auf den Markt gekommen wären. Aber wir sehen ja jetzt, dass das, was wir vor 10 Jahren bauen wollten mit Bitwala, der große Hype ist. Also Tokenized Assets und Lending. Vielleicht waren wir ein bisschen zu früh. Ich glaube, was uns am Endeffekt wirklich das Genick gebrochen hat, damals 2022, war halt wirklich dieser perfekte Sturm von Kryptopleiten und Krieg in Europa. Ja, da kannst du aber nichts machen.
Ja, dazu, also was wolltet ihr damals raisen? Was war damals der Plan da an der Stelle?
50 Millionen brauchen.
Okay, ja.
Und das ist halt schon ambitioniert. Aber wir hatten, glaube ich, 38 oder so Leute im Data Room, die schon relativ fortgeschritten waren, aber man konnte sehen, erst Ukraine, dann Celsius, FTX, dieser ganze Rattenschwanz. Ja. Und du merktest halt, wie innerhalb von 3 Monaten sämtliche Investorengeldbörsen zuklappten, weil die ihre Portfolios nicht mehr beleihen konnten, weil die Märkte generell schlecht waren. Also das war ein bisschen doof, um es mal flapsig zu formulieren.
Ja. Wäre das, also sag mal, hättet ihr härtere, jetzt aus Gründerperspektive, du hast gesagt, ihr habt dann wirklich Top-Notch-Leute geheiert, um in der Hoffnung, dass es klappt, natürlich dann das richtige Personal direkt da zu haben, um dann Gas zu geben. Wenn du das jetzt, du bist ja gerade nochmal bei, es nochmal zu machen, wie würdest du da jetzt rangehen? Also habt ihr vielleicht auch ein bisschen zu groß overhired zu dem, was dann eigentlich die damalige Realität war?
Naja, Hindsight ist 2020, ja. Mhm. Du kannst es Investoren eigentlich nie recht machen. Ich fahre ja gerade den entgegengesetzten Ansatz und kriege genau das entgegengesetzte Feedback. Also damals waren die Investoren halt Growth. Mhm. Ja. Machen. Und Krieg in Europa und diese ganzen Pleiten hat halt, also als das Ganze losging 2019, also das Projekt mit der Bank, ich wurde ja Ende 18 quasi gehired, in der Aussicht, dass wir 19 anfangen, die Lizenz zu beantragen und dann dauert der Prozess so ungefähr 2 Jahre. Also die Timeline ist immer schon noch ein bisschen länger. Also man kann dann nicht 2018 sagen, ach, jetzt fahren wir alles wieder runter, weil könnte ja nächstes Jahr was passieren. Ja. Sondern, und du brauchst auch die Leute, um das zu projektionieren. Also du musst dann ein Core-Banking-System bauen Oder, ne, und du musst ein Banking Operations bauen, du musst ein Compliance Team aufbauen, weil die BaFin sagt ja auch nicht, ah, okay, jetzt haben wir hier 30 Kilo Papier, wenn es mal 30 wären, jetzt könnt ihr anfangen, euch darum zu kümmern, wie ihr das umsetzt, sondern du hast riesen Teams, die meterweise Papier produzieren und Konzepte schreiben. Das ist halt nicht unterkomplex.
Ja.
Ja. Und jetzt im Moment sind wir halt 3 bis 7 Leute, Vollzeit, Teilzeit, whatever. Und da kriege ich genau das entgegengesetzte Feedback von Investoren. Ja, naja, meldet euch mal, wenn das und das fertig ist und wenn das und das produziert ist und wenn das und das in der Pipeline ist. So, wir haben also jetzt für unser jetziges Produkt eine Demo-Version gebaut. Ich habe dann immer gesagt, ja, wir bauen jetzt gerade eine Demo-Version. Ja, melde dich mal, wenn die fertig ist. Ja, die ist fertig. Ja, melde dich mal, wenn da 50 Leute drauf sitzen. Ja, sind 50 Leute drauf. Ja, melde dich mal, wenn das Feedback umgesetzt ist. Ja, ist umgesetzt. Ja, melde dich mal, wenn es live ist. Ja, geht bald live. Ja, melde dich mal, wenn du dann Liquidität drauf hast. Ja, da brauche ich halt mich auch nicht unterhalten.
Ja.
Also bei Investoren ist es wie mit Anwälten. Du fragst 5 Leute, kriegst 7 Meinungen, aber trotzdem kein Geld.
Ja.
Wir hätten es damals, glaube ich, schaffen können, wenn, also ich will es jetzt auch nicht immer auf externe Faktoren schieben, aber es ist nun mal einfach so, dass das richtig krass war damals, der Umstand. Ja. Und im Nachhinein wird es immer dann unserer damaligen CEO so ein bisschen sozusagen in die Schuhe geschoben. Ja, die hätte das so und so. Ja, nee, die hat den Laden übernommen, irgendwie 2019 oder 20, vielleicht sogar 21, weiß ich nicht mehr genau. Und da liefen die ganzen Prozesse schon und da kannst du jetzt kannst du an keinem festnageln, nicht an der Person oder sowas.
Ja, ja, ja. Und aber was würdest du sagen, was sind so die großen Learnings jetzt so aus den letzten 10 Jahre sind es noch nicht ganz, aber so 8 Jahren im Crypto-Space Firma bauen, was sind so die Learnings, die du jungen Gründern in dem Bereich mitgeben würdest, wenn es die überhaupt noch gibt aktuell?
Ja, ich weiß es nicht. Also viele Gründer, die ich kenne, die ein bisschen jünger sind als ich, die machen halt AI oder Stablecoins oder Solana oder so ein Kram, weil es einfach einfacher ist.
Ja, ja.
Und weil man mit Bitcoin einfach auch nicht viel anfangen kann, was ja bei Design ist eigentlich.
Ja.
Wenn es darum geht, ich habe leider die Erfahrung gemacht, dass es nicht einfach und auch nicht spaßig ist, in Deutschland zu gründen. Also, wer hier eine GmbH hat, und davon habe ich ein paar, der kann davon ein Lied singen. Also bevor du anfangen kannst zu bauen oder irgendwas zu machen, brauchst du, es dauert alles Wochen, es ist furchtbar, ja.
Von der GEZ und der Handelskammer direkt schon mal ein Gebühr.
Die ersten 120 Euro sind schon mal weg, bevor du überhaupt eingezahlt hast, ja.
Genau, ja.
So, dann ist es halt eher eine Delaware C-Corp oder eben irgendein DAO, oder du machst halt einfach und hoffst, dass es dir auf die Füße fällt. Also ich kann alle verstehen, die sozusagen hier die Zelte abbrechen. Davon kann ich auch eine Menge. Ich habe halt Familie und bin hier verwachsen, born and raised in Berlin. Also mich kriegt hier auch so leicht nichts weg. Eigentlich lebe schon an einer der geilsten Städte der Welt, aber dummerweise, und jetzt Haltefristabschaffung steht ja auch gerade im Raum.
Korrekt.
Ja, gegen andere Länder, man schaue in die USA oder Portugal, gehen dann weitaus attraktiveren Weg, sag ich mal, um es Gründern einfach zu machen. Und ich habe mich immer lange gewehrt, irgendwie dieses ganze Deutschland-Gebärsche mitzumachen, weil ich es auch seine Vorteile hat, Krankenversicherung, Arbeitnehmerrechte, kann man ja nicht ableugnen, dass das auch seinen Charme hat, ja. Aber was das am Ende in der Praxis für Gründer und Unternehmer heißt, ist echt teilweise Hanebüchen. Ja. Das ist nun mal leider so.
Was denkst du, fällt die Haltefrist für Bitcoin?
Ja, die fällt, na klar.
Ja.
Also ich meine, es ist ja nun mal so, dass eigentlich Aktien auch schon mal von der Haltefrist, also von dieser Haltefrist profitiert haben. Das wurde dann gekappt, Kapitalertragsteuer. Jetzt ist Bitcoin dran, weil die sind ja alle so reich und Steuerhinterziehung und bla, der ganze Kack. Und sorry, kannst du auch rausstellen.
Nee, alles gut. Können wir gerne
drüber. Und als nächstes sind Uhren dran und Turnschuhe und Magic-Karten. Also da gab es ja in der SEC schon vor einem Jahr irgendwie die Bestrebung, so Pokémon-Karten als taxable Assets. Es ist einfach Wahnsinn. Am Ende
muss Gewinne gemacht werden. Ja, so kannst du es, glaube ich, zusammenfassen. Und wo nach Grad Steuern entgehen, werden sie natürlich drauf aufmerksam, beziehungsweise so dieses Thema, wie viel Steuern entgeht dem Staat da wirklich, ist ja dann jetzt nochmal eine andere Thematik, die man ja nochmal betrachten kann. Aber klar, seit Logan Paul irgendwie sehr präsent sein Glurak da irgendwie für mehrere Millionen tradet, ist wahrscheinlich auch der SEC in den Staaten dann aufgefallen, hey, da ist viel Geld und warum verdienen wir da nicht an dem Trade letzten Endes mit, ja? So, also ja. Das ist, glaube ich, ganz klar. Ja. Ja, spannendes Thema. Wir könnten jetzt auch noch über Pokémon-Karten reden, das Fass mache ich aber nicht auf, sondern lass uns mal so ein Stück weit zurückkommen, wo ihr gerade steht. Ich meine, Nuri ist damals in die Insolvenz gegangen. Ich glaube, das war bestimmt auch kein leichter Schritt, ja, so das ganze Thema da abzuwickeln. Aber dann jetzt zu sagen, so hey, wir kommen nochmal mit Bitvala 3.0, hast du es eben genannt, zurück. Was hat dich da jetzt tatsächlich positiv gestimmt, zu sagen, okay, fuck it, wir machen es nochmal. Ich bin positiver Dinge, dass wir jetzt genau in der richtigen Zeit mit dem richtigen Produkt unterwegs sind.
Das frage ich mich auch manchmal, was mich da geritten hat, ehrlich gesagt. Naja, wir haben ja ich war dann bis einen Monat vor ganz Licht aus quasi Teil des Teams, das sozusagen den Winddown mit betrieben hat. Und da haben wir natürlich jeden Kunden angerufen. Ja. Dazu, ihr müsst jetzt wieder dein Geld hier von der Solaris Bank abziehen und dein Wallet Backup sichern, weil und das überwältigende Feedback war, bitte nicht. Also wir haben viel Feedback bekommen von wegen, dass das ein Produkt ist, was man braucht, was Leute auch nutzen. So, und dann haben wir natürlich, wenn man jetzt diesen ganzen Wasserkopf an Management und Compliance und Banking Ops und whatnot mal wegrechnet, war das ein profitables Unternehmen. Also wir haben 10 Millionen Revenue im Jahr gehabt. Wir haben halt nur leider das Dreifache ausgegeben an Gehältern und Compliance. 40% der Kosten waren Compliance, das muss man dazu sagen. Das ist Wahnsinn, ja, nur weil es
total.
So, und dann haben wir gesagt, dann versuchen wir es halt nochmal. Aber wir gehen halt, du hast vorhin schon Learnings angesprochen, wir nehmen halt uns irgendwie ein paar Punkte und sagen, wir machen genau das Gegenteil von dem, was wir vorher gemacht haben. Also Self-Custody und nur 3 Leute und ganz, ganz simpel. Ob das jetzt hinten raus funktioniert, weiß ich nicht. Der Wallet- und Kartenmarkt ist jetzt nicht unbedingt ein Blue Ocean. Ja. Wir sind stets bemüht, das für unsere Kunden so gut und toll zu machen, wie es nur geht. Das wird jetzt leider kein Milliardengeschäft wahrscheinlich. Deswegen bauen wir jetzt ja auch quasi, kommen wir gleich zu, kann ich noch pitchen gleich unser Landing-Protokoll. Aber ich glaube, ich hätte auf gar keinen Fall mehr wieder in irgendeinem Corporate Job von 8 bis 8 da irgendwie in irgendeinem Büro fremde Leute Geld rumschubsen und gute Laune vortäuschen.
Ja, ja.
Machen wollen, ja.
Kenne ich gut, ja. Das ist,
deswegen machst du ja auch Podcasts,
ne? Ja, genau. Deswegen mache ich Podcasts. Deswegen habe ich mich auch vor 1,5, 2 Jahren dann, ich war ja auch bei verschiedensten Blockchain-Companies im Go-to-Market und war dann immer so ein bisschen das, okay, was macht mir eigentlich am meisten Spaß? So irgendwie mit spannenden Leuten über die Themen zu reden, die viele da draußen gar nicht kennen und denen das hoffentlich so einfach wie möglich beizubringen, zu vermitteln. Ja, ich glaube, da müssen wir uns auch nochmal an die Nase fassen, wie viele Fachbegriffe jetzt hier eben gerade schon gefallen sind. Ich glaube, da können wir den einen oder anderen nachher zumindest bei dem Thema, was wir jetzt starten, nochmal ein bisschen genauer abholen, was es eigentlich bedeutet. Aber ich habe auch gesagt, so, ich habe eigentlich keine Lust mehr irgendwie zu sagen, ich fahre frühest eine Stunde nach Hamburg, arbeite da für eine größere Firma, muss dann von 9 bis 17 Uhr da sitzen, ja, obwohl ich die Arbeit vielleicht schon bis 13 Uhr erledigt habe. So, das ist so, ja, also in einem sehr unternehmerischen Umfeld würde ich es wahrscheinlich nochmal machen, in eine größere Organisation zu gehen, aber da brauche ich Freiraum und ich glaube, das ist so das, was du in den meisten Settings nicht hast und deswegen habe ich gesagt, okay, dann mache ich es halt selber und baue mir selber was. So, mal gucken, ob es funktioniert, ob es nicht funktioniert. Wir sind auch gerade am Schauen, ob wir mit Investoren eventuell dort was gemeinsam bauen oder auch nicht. Ja, let's see. Das ist ja bis man beim Notar war, ist noch nichts klar. Nee, eigentlich bis es Geld auf dem Konto ist.
Ja,
ist
nichts klar. Exakt. Auch eine der Erfahrungen, die ich gemacht habe.
Genau, das kann ich mir gut vorstellen und ja, also super, super spannend. Aber apropos Geld auf dem Konto, ihr habt ja mit Blockchain Founders Fund einen Investor zum Neustart mit reinbekommen damals, seid jetzt aber sozusagen ein Stück weit auf der Suche, wie ihr wahrscheinlich den Rollout mit mehr Geld, mit mehr Kampagnen begleiten könnt. Oder was ist jetzt gerade so die Idee, was ihr raisen wollt und was ist der Zweck dahinter aus deiner Sicht?
Na, wir haben mit Vidala ein Produkt mit Karte und Wallet und On- und Off-Ramp, alles fein. Wir haben dann unsere Kunden mal uns angeguckt und haben das Kundenverhalten analysiert. Und wie immer sind wir ein bisschen früher dran als der Rest und haben dann gesagt, die wollen eigentlich ihre Bitcoin beleihen. Aber die Offerings, die es damals gab am Markt, waren halt entweder Peer-to-Peer, wo du dann halt die italienischen Länder nach tschechischem Recht aus Deutschland raus verklagen musst, falls da irgendwas nicht klappt. Mhm. Oder halt Custodial, so. Und dann haben wir das für unsere Kunden sozusagen projektioniert und dann kamen aber aus unserem Kundenkreis Unternehmer und haben gesagt, ja, eigentlich wäre das auch super, wenn ich meine Bitcoin, die ich auf der Balance Sheet habe, in meiner Firma auch beleihen könnte. Und dann sagte der Nächste, na, eigentlich wäre es ganz super, wenn wir, also ein Bitcoin-Miner war das in dem Fall, wenn wir unsere Investoren halt nicht in Schweizer Franken bezahlen lassen müssten, sondern die könnten halt einfach Bitcoin depositen und würden dann Geld rauskriegen und könnten das investieren und durch die Rendite zahlt sich der Loan selber ab. Mhm. Und dann kam Coinbase mit ihrem X402-Protokoll und dann fangen jetzt AI-Agents sozusagen miteinander an, so kleine Beträge zu tauschen. Und unsere These ist halt, dass das quasi das Backbone der New Economy sein wird. Also Economy 7.8 oder was ist, wie erzählt mit. Das heißt, AI-Agents brauchen auch Kreditlinien. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist quasi dasselbe Produkt, bauen wir es halt. Und dann ist das halt ein B2B-Offering und kein Offering, was mehr an unsere Kunden geht. Das heißt also, wir wenden uns jetzt gerade mit ein bisschen verändertem Messaging quasi an Investoren, die eher Appetite haben, auf ein B2B- oder AI-Infrastructure-Play zu setzen, auf Neudenglisch.
Ja.
Und wir raisen erstmal eine kleine Runde, 1,5 Millionen suchen wir, bisschen was davon haben wir auch schon, um dann Product-Market-Fit zu kriegen. Also im B2B-Bereich musst du halt dann zwangsläufig irgendeine Art der Lizenz haben. Das heißt, wir bauen erstmal für unsere Kunden, rollen dann B2B out und dann bauen darauf das AI-Ding. Wir haben jetzt im Juni einen Hackathon hier in Berlin zu dem Thema. Ja, genau, und wollen halt erstmal ein kleines Ründchen einsammeln, aber halt eben noch nicht ganz klar, ob unter dem Bitwala-Dach oder in einer neuen Entity. Dann ist die Jury noch in der Diskussion.
Also, um vielleicht nochmal dem Otto Normalhörer, der vielleicht kryptoaffin ist, aber sich mit dem Thema Lending noch nicht auseinandergesetzt hat. Was würdest du sagen, was macht Borrow Today? Das hast du kurz schon angeschnitten. Ja. Ja. Ihr fokussiert euch auf B2B, auf Unternehmen, die Bitcoin schon irgendwo in ihrer Unternehmensbilanz halten. Aber warum braucht der Markt das aus deiner Sicht jetzt? Und wie hat sich der Markt vielleicht auch die letzten 2-3 Jahre da entwickelt aus deiner Sicht?
Na, zuerst sind Bitcoiner not your keys, not your coins. Das heißt also, der Markt, den es auf Ethereum schon gibt, also mit Aave und Compound und MakerDAO und Morpho und so weiter, da hinkt Bitcoin halt ein paar Jahre hinterher. Das liegt auch daran, dass die technischen Voraussetzungen dafür auf Bitcoin nicht, also nativ nicht oder noch nicht gegeben sind. So, und Bitcoiner auch ideologisch da überhaupt keinen Bock drauf haben. Jetzt sehen die aber, okay, sie haben jetzt hier einen Haufen Wohlstand angehäuft und möchten ihn gerne ohne zu verkaufen in Anspruch nehmen. Dann bleibt nur die Beleihung. Auf der anderen Seite haben wir natürlich über die Entwicklung vor allem im amerikanischen Raum, dass viele Firmen anfangen, Bitcoin auf dem Balance Sheet zu halten. Die Entwicklung, dass die Leute halt dann Assets auf dem Balance Sheet haben, die halt nicht aktiv sind. So, du heißt dann, also hier weiß nicht, SpaceX hat gestern oder letzte Woche veröffentlicht, die haben weiß nicht wie viel Trillionen Bitcoin auf dem Balance Sheet. Wenn die aktiviert werden, müssten sie beliehen werden. So, und dann gibt's halt Custodial Solutions oder du wrappst das Ganze in WBTC und steckst es auf Ethereum und hast dann sozusagen Metamask da und kannst irgendwie variable Zinsen zahlen auf Aave. Ist aber jetzt auch nicht so unbedingt sexy. Wir haben gesehen, dass Aave komplett, also dass die Zinsraten dort stark schwanken können, wenn wieder mal ein Exploit auf der Underbridge passiert. Können wir auch noch in Detail drauf eingehen. Aber gut, muss jeder selber recherchieren oder schickst was in die Shownotes. Aber unsere Kunden haben wir dann befragt und 70% davon sagen, ja, ich will ungern verkaufen, ich würde lieber leihen. Genau. So, und die wieder wahrscheinlich ein bisschen in front of the wave, wieder zu früh, die Vision, dass AI-Agenten nur Bitcoin benutzen oder besitzen können, also was anderes. Und es gab vor kurzem eine Forbes-Studie, also die wurde auf Forbes veröffentlicht, eine Studie, wo man mehreren Modellen einfach gesagt hat, hier ist die Welt, wenn ihr euch eine Währung aussuchen würdet, welche wäre das? Und weiß nicht, 70% haben gesagt Bitcoin. Und wenn es um Werterhalt geht und wenn es um Payment geht, Stablecoins. Mhm. Also AI weiß selber schon, dass Bitcoin das beste Geld ist. Und wenn ich mir überlege, dass ich On-Chain-Options-Trading machen möchte, vielleicht, wo ich halt ein paar hunderttausend brauche, kann ich meine Assets nur leveragen, indem ich halt Bitcoin halte und mein Agent nimmt einen Loan und mach den Trade und zahl nach einer Woche oder so den Loan zurück und streich halt die 10% Rendite ein. So, auch in der Supply Chain Finance wird das, glaube ich, gut funktionieren. Und ich rede jetzt gerade mit Family Offices aus New York, die halt, weiß nicht, 200, 300 Bitcoin auf dem Balance Sheet haben, aber auch sagen können, ja, wir könnten hier Immobilieninvestments machen für 20% Rendite. Ja. Wenn wir einen Loan kriegen für 5-7%.
Klar. Arbitrage.
Ist das ein No-Brainer. Genau.
Richtig. Genau.
Ja. Ja. Und, das den Leuten so einfach wie möglich zu machen im Bitwala Spirit, einfach one tap in der App. Oder halt über eine One-Click-API und nicht eben, dass dann der 60-jährige Vorstand von dem Family Office mit dem Ledger hantiert und irgendwelche Messages sein muss und bridgen muss und so weiter und so fort, ist halt, glaube ich, unser Anspruch.
Ja, ja, ja. Und ich meine, ich komme aus der Bank ursprünglich mal, schon lange Zeit her zum Glück, dass ich da war. Aber was ich damals gelernt habe, ist natürlich auch, dass ich Aktienportfolios beleihen kann, dass ich Immobilien beleihen kann, etc. etc. Jetzt kommen wir mit einer neuen Asset-Klasse um die Ecke, die BTC heißt. Das heißt, wenn ich dort, sagen wir mal, für 100.000 BTC reinlege, wie beleiht ihr das intern? Also ist das dann eher so mit einem Abschlag von 50% oder von, wie funktioniert das, dass man so eine grobe Idee davon bekommt? Ich glaube, bei Aktienportfolios war es mal 60%. So habe ich es damals noch gelernt, kann sich auch verändert haben. Aber wie wäre das bei Bitcoin?
50%. Also wir fangen mit dem,
gut geschätzt,
mit dem Kunden, ja, ich, mit dem maximal 50%, also kannst du auch 30 nehmen. Ja. Wir, mit unserem ersten Kundenoffering, also Bitwala als erster Kunde des Produkts Borrow, also bieten wir unseren Kunden 50% Loan-to-Value an, Open-End zu 7% Zinsen. Das heißt also, die Zinsen akkumulieren im Kredit, Liquidation bei 95%, 90 oder 95 müssen wir noch austesten. Das heißt also, maximale Sicherheit. Ich weiß auch, dass es Appetit gibt, vor allem im professionellen Bereich höhere Loan-to-Values zu bekommen, einfach weil sich dann gewisse Sachen besser rechnen und wenn es vielleicht auch kurzfristige Kredite sind und nicht irgendwie langfristig auf einen Hauskauf, auf ein paar Wochen oder Tage kann man auch höhere Loan-to-Values fahren. Wie das technisch funktioniert ist, wir arbeiten zusammen mit Starknet, das ist eine Layer 1, Layer 2, weiß man nicht so genau, die sehr Bitcoin nah ist, die also auch technisch sich engagieren im Bereich der Erweiterung des Bitcoin-Protokolls, eben um Smart-Contract-Sachen darauf zu enablen. Teil des Gründerteams hat eine Zcash-Nähe, das heißt also auch sehr privacy-orientiert. Wir wollen also deren Start-BTC-Derivativ nutzen, einfach um keine Honeypots zu generieren. Das heißt, wenn du deine 190 Bitcoin da einzahlst, kann man von außen deine Balance nicht sehen, nur du kannst sie sehen, aber du kannst halt mit Zero Knowledge Proofs, wieder so ein Buzzword, beweisen, dass du quasi eine Kreditlinie hast.
Ja, ja, ja. Ohne dass du komplett eigentlich zeigen musst nach außen, wie viel habe ich denn.
Ganz genau. Genau.
Darum geht's, ne? Das ist immer noch die Erklärung, die ich immer öfter hier, wenn es um Zero Knowledge geht, um das jetzt vielleicht nochmal kurz für die Leute, die es nicht kennen, einzuordnen. Ich gehe in die Disco, der Türsteher sagt, gib mir deinen Personalausweis her. Warum sollte ich ihm meinen ganzen Personalausweis geben? Ja, er braucht ja letzten Endes eigentlich nur die Information, bin ich über oder unter 18, um mich reinzulassen. Ja? Und dort würde dann dementsprechend mit Zero Knowledge, wüsste er dann nicht meinen Namen, er wüsste nicht, woher ich komme, Nationalität, genau, etc. etc. Sondern es ist so, dass er einfach nur weiß, ich bin 18 und sagt go or no. Ja, und diese Information würde weitergegeben werden, ohne alle Daten rauszugeben. Und so wäre es auch bei dem Portfolio des Investors oder der Company. Richtig?
Richtig. Okay. Und du hast ja schon angesprochen, Aktien beleihen, also die Story, wie Elon Musk sich Twitter gekauft hat, hat ihm seine Aktien beliehen und hat dann in einem relativ großen Umfang quasi eine Transaktion getätigt. Ja, ja. Möge es funktionieren. Aber das ist eben das Playbook der 1% sozusagen,
ja,
das wir dann unseren Kunden zur Verfügung stellen.
Und jetzt habe ich mich so ein Stück weit mit auseinandergesetzt, wie groß der Markt für Bitcoin-besicherte Loans ist. Und so Ende 25 habe ich jetzt hier 73, 74, 75 Milliarden US-Dollar in etwa als Allzeithoch gesehen. Und es passiert da auch gerade sehr viel in Richtung Investments. Ja, also Cantor Fitzgerald hat dort wohl ein Investment getätigt, wenn ich das richtig gesehen habe, im größeren Umfang. Was würdest du sagen, warum es aus deiner Sicht gerade jetzt so der Moment, dass eine deutsche Infrastrukturlösung um die Ecke kommt und dann so eine LEDN, was da quasi der größte in dem Bereich ist, schreibt man LEDN, also so ein bisschen Wortspielerei mit LEND.
Hodel.
Ja, genau, Hodel, Läden, genau, Land, ja. Was würdest du sagen, warum brauchst du jetzt den deutschen Infrastrukturplayer da an der Stelle?
Ja, darauf hat keiner gewartet. Frage,
aber,
genau. Ja, nee, darauf hat wirklich keiner gewartet. Also folgendes, Läden ist custodial. Das heißt, du schickst deinen Bitcoin da irgendwo hin. Zweitens, die sind US-zentrisch. Das heißt, ich war Läden-Kunde. Die haben dann einfach gesagt, so, Ende Gelände, wir ziehen uns aus Europa zurück, weil die halt auch keinen Bock auf den ganzen Mist hier haben mit Regulierung. Es gibt in Europa, Mainland Europe, also in UK gibt es jetzt, glaube ich, zwei, die kürzlich oder dabei sind, irgendwelche Credit Licenses zu bekommen. In Europa gibt es ein paar, die sind in der Schweiz, wenn man das mitzählen kann. Und die sind entweder Peer-to-Peer oder auch Custodial. Und dann kannst du halt on-chain gehen zu Aave, wenn du Bock drauf hast, schlecht zu schlafen und dein Tresor gibt einen Geist auf oder du verlierst den Zettel. So, und ich glaube, der europäische Markt ist dafür prädestiniert, weil wir hier den ganzen Kontinent bedienen können, ohne irgendwie 12 oder 50 oder so Lizenzen vor uns hertragen zu müssen, weil unser Geschäftsmodell dezentral ist. Das heißt, also wir sind für unser erstes Kundenoffering quasi noch befreit von diesem ganzen Mika-Krempel. Noch, toi, toi, toi. Und ob das jetzt unbedingt europäische Lösung sein muss, weiß ich nicht. Es kann auch sein, wenn jetzt ein Investor um die Ecke kommt und sagt, du, ich schmeiß die Runde, aber ihr müsst dann dafür nach Delaware gehen oder nach Zug. Ja. Machen wir das auch. Also um in Europa B2B operieren zu müssen, brauchst du halt die Mika-Lizenz. Ich glaube, unser kleiner, aber feiner Vorteil ist, dass Jan und ich beide KWG approved sind. Also wir haben beide die Lizenz zum Leiten eines Finanzinstituts schriftlich in der Hand. Das heißt also, sobald wir das Produkt gebaut haben und in einen potenziellen Lizenzprozess gingen, wie würde es uns einfacher fallen als jetzt irgendwelchen anderen Leuten? So, es kann immer noch sein, dass jetzt Bitpanda oder Kraken oder whatever eben das einfach bauen. So, und das ist halt eines der Risiken, die wir auch aufführen bei uns in den Investorenunterlagen. Ja, ja. Aber ich glaube, dadurch, dass wir die einzigen sind, die im Moment dieses AI-Thema sehen und auch in dem Thema relativ tief drin stecken, decken wir einen potenziellen Markt ab, den vielleicht andere noch nicht so auf dem Schirm haben. Mhm. Und wir haben auch eine Kundengruppe, die eben nicht Solana Ripple Trader sind, sondern die HNWIs sind. Das heißt also, wir haben Leute und Businesses in unserem Kunden- und Bekanntenkreis, die eben High Net Worth sind und ein gewisses Alignment mit der Community haben wollen oder mit dem Spirit. Ich weiß nicht, wie man das möglichst unkitschig ausdrückt jetzt.
Ja.
Aber ich glaube, die würden halt eben nicht zu Coinbase oder Kraken gehen oder so.
Ja, ja, ich verstehe. Das ist so ein bisschen so dieses ich meine, es gibt ja auch noch so Bitcoin-only Exchanges wie Relay vom Julia aus der Schweiz und die Leute, die halt, sagen wir mal, BTC nah sind und auch alles andere eigentlich nicht anfassen wollen, die gehen dann halt lieber zu so einem Player als dann zu einer normalen All-Everything-Exchange, was ja jetzt jeder werden will. Noch über Krypto hinaus, ja, auch jetzt Stocks und alles Mögliche, was jetzt so kommt. Ich meine, ich kann das verstehen und das ist vielleicht auch mal so die Frage in deine Richtung. Ich meine, ihr habt das natürlich klar aus einer gewissen Überzeugung gemacht, Bitcoin-only zu sein, aber war es damals nicht vielleicht auch mal die Idee zu sagen, okay, wir öffnen uns, weil gerade so aus Business-Perspektive und Umsatzperspektive wäre ja damit mehr Geschäft möglich gewesen, gehe ich stark von aus, richtig?
Ja, wir öffnen uns. Also wir haben Investoren abgelehnt, die ihre Layer 2 Front and Center haben wollten. Also wir hatten, weiß nicht, Avalanche, Islam Coin. Das sind nur die beiden. Also Islam Coin war das Abstruseste. Ja. Erzähl mal noch. Ja. Und ein paar andere Layer 2s, die gesagt haben, ja, wir spendieren euch hier 1,5 Millionen, aber ihr müsst halt sozusagen komplett auf unsere Infrastruktur bauen und auch diesen Token quasi fronten. Hätte man vielleicht machen können. Wer weiß. Vielleicht würde es uns dann besser gehen. Aber man sieht ja gerade, die ganzen Layer 2s sterben ab. Ja. Kaum noch Traffic drauf. Und ich habe gerade die letzten Tage quasi unsere Top 500 Kunden angeschrieben. Hab gerade so, hey, was können wir besser machen? Du hast jetzt seit 3 Wochen dies nicht gemacht oder das mehr benutzt. Warum? Das sind Leute, die benutzen Graphene OS oder Fairphones.
Hilf kurz weiter, was ist das?
Das sind quasi Open-Source-Alternativen zu Android, die ohne Google Play Store auskommen. Also das ist eben diese Community von, diese Kundengruppe, von der ich sprach. Die sind sehr, die benutzen Proton-Mail. Und die haben schon mal mit Solana gar nichts am Hut. Und das, wenn ich denen erzähle, so, wir haben ja einen Token-Sale gemacht auf tokenize.it zusammen mit Christoph Jentsch. Und selbst das, weil dieser Token auf Ethereum gelauncht, weil es eben auf Bitcoin nicht geht, selbst das wurde uns teilweise übel ausgelegt von unseren Kunden. Und da müssen wir einfach sagen, da haben wir unsere Nische gefunden.
Ja, genau.
Obwohl unsere App hoffentlich so einfach zu benutzen ist wie PayPal oder sowas in der Art. Und wir demnächst jetzt unsere neue Infrastruktur launchen, wo du dann deine Private Keys oder das Passwort zu deinen Private Keys auf deinem Google Cloud verschlüsseln kannst und so weiter, ohne dass du das alles aufschreiben musst. Also User UX ist hoffentlich so gut, wie es nur geht, sind die Kunden da sehr katholisch. Von daher ist das eigentlich leider ein No-Go.
Verstehe. Also ich meine, es ist ja auch eine gute Positionierung, wenn, ne, einerseits, weil ihr sagt, ihr glaubt da am meisten dran und alles andere ist schwierig, ja, klar kann man mal einen guten Altcoin-Trade machen, aber langfristig ist halt die Frage so, was setzt sich da jetzt eigentlich durch? Ja, also die Frage kann man ja durchaus valide stellen. Und ich meine, ihr findet da eure Nische und habt da euer Produkt, deswegen verständlich. Aber natürlich von außen betrachtet könnte man die Frage stellen, hey, warum haben sie es nicht gemacht? Ja, die Antwort ist natürlich, weil wir stark nah an eurer Community bleiben wollt und an eurem Kernversprechen. Und ist auch verständlich. Aber aus unternehmerischer Sicht suchst du ja immer, was sind so die Opportunities und wo kannst du noch Geschäft machen? Und dann ist da natürlich eine ganze Menge weggefallen. Vielleicht hilft euch das jetzt aber, weil ihr einfach eine scharfe, gute Positionierung habt, um da einfach auch besser zu, ne? Also es ist immer so die Frage, was macht man? Ist es jetzt richtig oder später richtig oder gar nicht?
Man weiß es nicht. Und hinterher fragt man immer, woran hattet ihr liegen, ne?
Ja, genau, woran hattet ihr die liegen, richtig, genau. Genau. Aber lass noch mal kurz dazu sprechen. Der Ledden CEO hatte gesagt, so 88% der Krypto-Holder, nicht nur Bitcoin, sondern Krypto in dem Fall, würden quasi borrowen, aber nur 14% tun es. So, also das heißt, 74% der Krypto-Holder machen es jetzt aktuell noch nicht, die aber gesagt hätten, sie würden es machen. Was würdest du sagen? Was ist da so die größte Angst? Also ist das Liquidation, ist das schlechte UX, ist das Regulierung? Ja. Was hält die Leute da am meisten von ab?
Das deckt sich, das sind wirklich Zahlen von Ledden, das ist ja lustig, aber es deckt sich exakt mit unseren eigenen. Also wir haben ja unsere Kunden gefragt, 70% sagen, sie würden gerne und 14% haben schon mal irgendwann. Also das ist ja witzig.
Kann ich dir nochmal zuschicken.
Sample heißt bei uns so irgendwie ein paar hundert, so, aber krass. Interessant. Es ist auf jeden Fall die UX, also auch wieder der mentale Spagat. Bitcoiner wollen ihre Bitcoins nicht aus der Hand geben. Das heißt, sie müssen sie behalten. Und wenn sie es tun, wollen sie jemanden haben, den sie verklagen können. So. Also da ist dann doch wieder der Ruf nach Autorität und Polizei quasi da. So, das heißt, dass wir haben uns für den dritten Weg entschieden. Wir bauen das Ganze quasi Open Source, noch nicht Open Source, aber wird Open Source. Audited quasi auf Smart Contract Basis, was auch wieder Risiken mit sich bringt. Und ich glaube, dieses UX-Thema spielt da auch mit rein. Also ich habe immer ein schlechtes Gefühl, wenn ich halt dann irgendwie, wenn ich jetzt schon eine Bitcoin-Transaktion mache, doppelt und triple checke ich immer alles. Ich glaube, das ist bei vielen der Grund. Ja. Oder halt die fehlende Regulierung. Und da ist halt der Mittelweg, das sozusagen self-custodial zu machen. DeFi-mäßig. Und ich hoffe, dass wir da auch wieder den richtigen Riecher getroffen haben. Ansonsten ist es immer so, dass wenn du Leute fragst, sie anders antworten, als sie nachher agieren. Ja, das kriegst du nie unter einen Hut. Und am Ende musst du so gut wie möglich raten, was die Leute machen würden. Und am Ende kannst du immer nur das messen, was sie wirklich tun.
Ja, also ich glaube, gerade so aus Produktsicht ist es ja jetzt gerade auch wichtig, schnell zu shippen, neue Features, und dann einfach testen, mit Kunden sprechen, bis du dann den Punkt gefunden hast, dass es funktioniert und du dann siehst, dass es angenommen wird als Produkt. Und es hat viele Faktoren, ja. Das hat einmal der Kunde, dass er bereit ist, das zu tun, das Produkt Market Fit, als auch den Zeitgeist von außen, dass es halt gerade irgendwie vielleicht newsmäßig was Passendes dazu gibt, dass du es gut vermarktet bekommst. Also das spielen so viele Faktoren drauf ein, dass es echt nicht so ganz einfach ist. Aber Wenn wir jetzt mal so schauen, Deutschland und Krypto, ja, gerade mit der Haltefrist, schwieriges Thema. Mika, ja, kommt jetzt immer mehr in place. Laufen jetzt die letzten Fristen aus. Das heißt, die, die noch keine Voll-Mika-Lizenz haben, aber im europäischen Markt irgendwie operieren wollen, den geht jetzt quasi zum 1. Juli, glaube ich, ist die Deadline. Gehen dann da quasi diese Grandfathering Period, wie sie es heißen. Also quasi diese, wie nennt man es auf Deutsch, weißt du das?
Nee, Grandfathering ist, glaube ich, der korrekte Fachbegriff.
diese Frist läuft dann aus. Deutsche Bank kündigt jetzt Custody für 26 an und die Sparkassen gehen jetzt auch auf Bitcoin. Also würdest du sagen, wir sind jetzt an dem Punkt angelangt, wo Bitcoin im Mainstream angekommen ist? Oder wo stehen wir gerade im deutschen Markt?
Einerseits ja, andererseits nein, lustig. Ja. Mainstream ja, weil natürlich jetzt, wenn das Finanzamt drauf guckt, das ist Mainstream. Andererseits, wenn man sich die Grünen und die Linken anguckt, ohne dass es irgendwie sonst politisch bewertet, die beiden Gruppierungen, was die für eine Einstellung haben zu Bitcoin, ist schon abenteuerlich. Mhm. Eigentlich alle Parteien, nur aus anderen Winkeln.
Genau.
Das heißt also, eine richtige Beschäftigung mit der Thematik hat sich da noch nicht durchgesetzt. Und jeder redet drüber, es ist in den Nachrichten, auf Bloomberg gibt es einen Bauchbinder, wo der Bitcoin-Preis und der Ethereum-Preis auch durchläuft. Genau. Es haben aber leider immer noch zu wenig Leute Bitcoin.
So. Mhm.
Und in Europa noch schlimmer, weil es hier diese Bitcoin-ETFs nicht gibt, weil in Europa Bitcoin-ETFs müssen immer vier Werte drin sein in so einem ETF, anders als in den USA, da schimpft sich das ETF, ist aber nach europäischem Recht nicht, mit nur Bitcoin drin. Das heißt also, der Zugang ist Europäern verwehrt, das sei denn, sie kaufen das US-Produkt, was aber dann wieder mit steuerlichen Nachteilen verbunden ist, wenn beim Verkauf. Also ich würde mir wünschen, dass jeder 50 Euro im Monat nimmt und einfach über Bitwala natürlich Bitcoin kauft, einfach nur um es mal in der Hand gehabt zu haben und dann meine Transaktion zu machen, um zu sehen, es ist kein Hexenwerk. Die meisten Leute, die aus dem Mainstream quote unquote in Krypto kommen, die kaufen halt irgendwas Buntes, was sich bewegt und Memecoin, verlieren ihr ganzes Geld, sind dann traurig und sind vom Space enttäuscht, weil es halt nichts bringt. Und Bitcoin ist nun mal dummerweise im Moment so ein bisschen wie halt ein Mini-Goldbarren, den du dir irgendwie hinlegst, einfach nur hast.
Ja.
Wir versuchen dem Ganzen so ein bisschen Usability zu geben mit der Karte, was auch nicht für jeden ist.
Ja.
Ich glaube, der Mainstream ist eher beobachtender Natur noch. Wir sehen gerade eine große Umverteilung auch von Kleinholdern zu Institutionals, also Sailor, die ganzen ETFs, was auch wieder Retail ist zum großen Teil. Ja. Oder halt eben andere Leute, die das auf ihr Balance Sheet legen als Asset. Ja. Da blutet mein Herz eigentlich. Ja. Eigentlich müsste es Bürgerpflicht sein, mindestens für ein paar hundert Euro Bitcoin zu halten. Ja.
Zu halten. Im Altersvorsorgedepot am besten.
Naja, ich meine, das, null ist die schlechteste Allokation, die du haben kannst, glaube ich.
Alles,
was nicht null ist, ist gut.
Ich hatte mit einem CDU-Politiker in Berlin vor einiger Zeit mal gesprochen und da haben wir über dieses jetzt Vorsorgedepot war dort das Thema und da ging es jetzt erstmal dann um Aktien, ETFs etc. Und dann sagte ich so, ja, wie schaut es denn eigentlich aus mit dem Thema Bitcoin zumindest mal? Und er sagte, ey, wir sind gerade froh, dass wir das Thema Aktien, ETFs da irgendwie untergebracht bekommen haben mit Ach und Krach. Dann hau mir mal ab mit dem Thema Bitcoin da irgendwo auf der Ebene. Also ich glaube, da sind wir noch meilenweit von entfernt. Wir sehen es ja auch, wie es politisch gerade in Berlin funktioniert, das Thema, nämlich, dass man eher dagegen ist, ja, und es nicht wirklich haben will. Ich meine, wir hatten ja als Staat auch schon die Möglichkeit, irgendwie so ein bisschen Bitcoin-Reserve aufzubauen mit den ganzen Beschlagnahmungen. Also wenn wir so dieses amerikanische Modell gefahren hätten, ja, aus den Beschlagnahmungen und hätten daraus einfach nur 50% in eine Reserve gelegt, da wäre ja schon viel gewonnen gewesen.
Oder hätten das Berlin zu 50% und hätten dann...
genau, ja. Aber das ist so, ich glaube, da sind wir noch weit von entfernt und... Dennis, was würdest du sagen, worauf bist du jetzt in 26, jetzt haben wir ja fast schon das halbe Jahr rum, aber auf was bist du in 26 noch gespannt in der Kryptowelt, außer jetzt auf den Bitcoin-Kurs? Was siehst du da noch so an Themen?
Ja, der Bitcoin-Kurs lässt mich schon immer kalt. Eins auf 100, auf 10, auf 1000, auf 300, auf 40.000, auf 16.000, auf 3.000, auf 120.000, auf 50.000.
Ja.
Also, naja, ich habe halt wirklich, was das angeht, dann das Traden aufgehört. Ja, also ich hätte sicherlich, wenn man immer Top und Bottom timen könnte, klar, aber da Leute fragen mich immer, hast du, do you have a word of advice about trading? Dann sage ich immer, don't. So, und dann hat sich das hier erledigt. Ja. Ich bin gespannt natürlich auf die Steuer, ganze Steuernummer hier. Ich weiß nicht, ob wir es schaffen, sozusagen als Community genug Firepower auf die Straße oder auf die virtuelle Straße zu bringen, um diesen Wahnsinn abzuwenden, weil das wirklich eine Katastrophe ist, obwohl es natürlich quasi den Use Case für unser Produkt bedeuten würde. Mhm. Aber ich habe keinen Bock, so wie Blockbit damals in Österreich sich für die Abhaltung der für die Abschaffung der Haltefrist einzusetzen, nur weil es mir geschäftsmäßig in den Plan passt. So, also ich bin klar positioniert gegen die Einführung der gegen die Abschaffung der Haltpflicht.
Genau.
Mit Anfang aufhören. So.
Ja.
Ja, und dann bin ich natürlich interessant, wie Iran und Hormuz und Trump und Treasury und Saylor und so weiter alle agieren. Aber ich bin wirklich gerade im Moment heads down damit beschäftigt, hier meine eigene Bude am Leben zu halten und zu verkaufen, also zu marketen, zu verkaufen, marken. Nicht zu verkaufen, sondern zu vermarkten und sozusagen hier, ich hoffe, bei dir auch ein halbwegs ordentliches Bild abzugeben, damit Leute sagen, ach, der Daiber, die Firma kann man sich mal angucken und vielleicht haben wir ja noch einen Platz im Shakebuch.
Ja.
Und ja, ansonsten habe ich auch noch Hobbys nebenbei, so, ne? Und die würde ich auch gerne noch eine Weile machen.
Hast du eben gerade schon erzählt, 3D-Druck ist das.
Ja, das ist Wahnsinn, das macht richtig Spaß.
Ja,
so wie Lego für Große, so ein bisschen.
Ja, total, total. Also ich glaube, ich fasse es nicht an, weil ich gerade auch eher so in der Situation bin, der Tag hat 24 Stunden, ja, irgendwie so 16 davon sind irgendwie Firma, ja, und dann das Wochenende für die Familie und dann bleibt halt wenig Platz für anderes, ja, also
ja.
Das kenne ich, das fühle ich, ja. Eine Frage, die vielleicht ein bisschen fies ist, aber was würdest du sagen, was würdest du dem Dennis 2010 in der Kneipe in Berlin raten, wenn du nochmal zu ihm sprechen könntest?
Hör auf zu rauchen und mach mehr Sport. Nein, Spaß. Also das ist ja der alte Reddit-Joke, so du hast 3 Worte, die du auf den Zettel schreiben kannst und blablub. Ja, weiß ich nicht. Also ich habe mein Leben nie geplant, irgendwie. Ich bin jetzt nicht einer von denen, die ein Vision Board haben und da irgendwie KPIs draufschreiben und so ein Quatsch.
Ja.
Ich bin eher so roll with the punches, go with the flow kind of guy. Ich glaube, den guten Rat habe ich schon immer ignoriert. So von daher, und ich hätte mich dann angehört wie meine eigene Mutter.
Ja.
Und dann hätte ich mich selber doof gefunden.
Ja.
Und das wollen wir alle nicht. Ja.
Aber die 3 Worte wären doch dann gewesen, don't sell Bitcoin, obwohl das eigentlich
4
Worte sind. Aber
never sell Bitcoin hätte man schreiben können, aber dann geht's nachher auf Null in 2057, ja, und dann habe ich nicht verkauft. Ist auch blöd. Also never sell Bitcoin ist auch sehr katholisch.
Ja.
Ich hätte finde auch
die Dinge da echt gut, also und auch angenehm, muss ich sagen, ja.
Ich hätte 120k in 2025, obwohl wenn Zahlen als Worte zähle, hätte ich mal selber zusammenreimen müssen, was und dann, naja. Also die Frage ist fast so ein bisschen angelehnt an die von Matze hier im Hotel Matze mit der Plakatwand am Alex oder so, oder die von Olle Bernd oder wie er heißt, Ben, der auch mal genau diese Ben mit seinem. Darf man das zugeben, dass man den Podcast hört?
Ja. Also ich habe ihn auch sehr, sehr lange, sehr oft gehört und ist natürlich immer. Muss man mit sich selbst vereinbaren, wen was, wo man einlädt. Aber ich bin tatsächlich auch, muss ich sagen, in der Meinung, dass man so ein Stück weit die Schweiz sein kann. Aber ob ich der Person dann die Bühne geboten hätte, ist wieder eine andere Frage. Wahrscheinlich hätte ich es nicht gemacht, aber das ist immer, ja,
aufregend. Ja, brauchen wir nicht aufmachen, die genau, Büchse, ja, glaube ich. Aber also, dieses Spielchen ist beliebt, aber also diese sozusagen, was würdest du dem Jüngeren ich raten? Ich glaube, natürlich Sport und aufhören zu rauchen und nicht so viel trinken. Ist so, sind so die 0815 Antworten, die ich geben kann. Ja,
ja. Ich fand's witzig. Ich glaube, Gerd Kommer war mal da bei Ben Bernd und er wusste nicht, dass er nicht Ben, also quasi, er hatte immer Bernd zu ihm gesagt, völlig sehr amüsant. Und das hat er den ganzen Podcast durchgezogen, obwohl Ben zweimal in dem Podcast gesagt hat, ich heiße aber Ben.
Ja, aber das haben
wir komplett ausgeblendet und hat das so durch.
Björn und Bernd sind auch leicht zu verwechseln. Ja,
genau. Ja.
Egal, anderes Thema.
Ja, genau. Lass uns noch mal drauf gehen. Was würdest du sagen, wenn das jetzt mit dem Fundraising bei euch soweit alles klappt, ihr das Produkt soweit entwickelt bekommt, der Markt jetzt so weiter spielt beziehungsweise noch weiter auftritt, was würdest du sagen, wo steht ihr in 5 Jahren? Was ist dein?
Na, wir projektionieren den Bitcoin-Preis konservativ bei 250, sagen wir Ende 2030 und den Bitcoin-Lending-Markt konservativ mit der halben Growth-Rate von dem, den es auf Ethereum schon gibt. Das sind ja unsere einzigen beiden Hebel sozusagen, die wir benutzen können. Und da kriegst du halt schon ein sehr weites TAM sozusagen, ja. TAM-SAM-SOM-Bild 2030. Ja, also ja. Lässt sich schwer berechnen. So, meine eigene Preisvorhersage ist 850k. Also wenn man einfach nur Rainbow Chart Power Law bis nach oben zieht, über ist unteres Preisniveau Ende 2030 850k. Selbst bei unserer wie gerade beschriebenen konservativen Vorhersage wären wir im Lending-Markt von 500 Milliarden Dollar nur auf Bitcoin und da hätten wir gerne ein kleines Stück von dem Kuchen.
Ja, definitiv. Also sonst müsst ihr den nicht antreten, ja? Genau.
Ja, wo was soll ich sonst machen?
Genau. Gibt's irgendwas noch zum Ende, was du den Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest? Gibt's irgendwas, was sie sich von euch noch, wo finden sie euch? Vielleicht kannst du da noch 2, 3 Worte zu sagen.
www.bitwala.com, falls ihr euch die App runterladen wollt. Ab 1. Juli auch Mika-compliant. Leider, also in Anführungsstrichen, nicht leider, aber es macht's halt einfach komplizierter und nervt tödlich. www.borrow.today. Für die Waitlist für unser Lending-Protokoll. Und dein Ansinnen ist es ja, Menschen Krypto näher zu bringen, glaube ich, und auch sozusagen ihnen ein bisschen die Angst davor zu nehmen. Ja. Und ich glaube, da sind wir allein. Bei Bitwala kriegst du halt keine Shitcoins und keine Möglichkeit quasi, dein Geld zu verzocken mit irgendwelchen bunten Angeboten. Ich glaube, wenn man sich die App anguckt, dann wird einem das klar. Ja. Ziel ist es, die bis zum Ende des Jahres auch nochmal komplett neu zu schreiben, weil wir natürlich aus den alten Zeiten noch viel mitschleppen, wenn wir dann unser Landing integrieren dort. Und wir hoffen, dass wir dir und euch weiterhin behilflich sein können, dabei Bitcoin anzuhäufen und zu benutzen.
Ja, cool. Sehr, sehr gerne. Also ich fand auch tatsächlich, es gibt ja viele, viele verschiedene Lager und ich sage immer, das Ökosystem ist nicht nur schwarz und nicht nur weiß, ja, es ist bunt und es gibt ganz viele verschiedene, sagen wir mal, Facetten vom Krypto-Ökosystem. Die einen machen mehr Sinn, die anderen aus meiner individuellen Betrachtung weniger. Ja, ich lasse jetzt mal aus, was ich da als weniger sinnvoll erachte, obwohl, das kann ich sagen, so Meme-Coin-Trading und sowas, ja, oder auch das ganze Thema Polymarkets etc. Also wenn ihr Bock habt zu zocken und Geld zu verlieren, dann macht's halt, ja. So, dann wird euch keiner davon abhalten können, außer vielleicht, wenn ihr kein VPN habt, ja. Aber de facto wäre es jetzt nicht mein Rat, den ich Leuten da draußen mitgeben würde. Also das finde ich eher so ein bisschen schwachsinnig und einfach nur Gambling. Alles andere müsst ihr für euch selbst entscheiden und wie immer no financial advice. Aber ich glaube, aufzuzeigen, was es alles gibt, auch so ein bisschen so, weswegen sind Dinge so gewachsen, ja, im Ökosystem und warum gibt es so dieses Not Your Keys, Not Your Coins, also viele Neubeginner, Neustarter aus dem TradFi-Bereich, die sagen so, ja, warum soll ich das denn irgendwo auf einen USB-Stick packen, ja, so, die kennen halt nicht dieses FTX, Mt. Gox, so diese Angst der letzten 10, 15 Jahre, ja, woher dann quasi die Bewegung gewachsen ist. Und jemand, der einfach nur mal Bitcoin kaufen will für 100 Euro, der braucht jetzt auch noch keinen Hardware-Wallet. Ja, also ich probiere immer mit einem sauberen, gesunden Menschenverstand an die Sache ranzugehen. Hoffe, das gelingt uns mehr. Hoffe, dass wir da auch noch mehr Leute finden, die das spannend finden, so wie wir das Ganze angehen. Wir schauen auch, dass wir nur mit regulierten Partnern arbeiten und da auch sauber unterwegs sind. Und ja, also das ist so das, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben, den Leuten einfach verständlich zu machen, wo es bei Krypto drum geht. Und ja, in diesem Sinne würde ich sagen, schließen wir die Nummer ab und machen es nicht länger, als nötig ist. Dennis, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und wir sehen uns in Berlin wahrscheinlich auf der Blockchain Week wieder.
Ja, ich schicke dir meinen Link zu unserem Event. Kannst du auch in die Shownotes packen, wenn du magst.
Kann ich machen, kann ich machen. Ja. Packe ich mit rein. Und am Ende würde ich sagen, bleibt interessiert, bleibt immer neugierig, bleibt aber auch immer kritisch und checkt immer zweimal, was die Leute euch probieren zu verkaufen da draußen. In diesem Sinne, alles, alles Gute, bleibt gesund und wir hören uns. Bis dann. Ciao, ciao.
To Blockchain Eternity, wie man früher gesagt hat. Tschüss.
Bis dann, genau. Ciao, ciao.
Wenn dir unser heutiger Podcast gefallen hat, folge uns gerne und like den Podcast, damit wir noch mehr Menschen dabei helfen können, sicher und erfolgreich im Crypto-Space zu sein. Für mehr Infos besuche unsere Website www.cryptonerds.com. Crypto mit C.